Ich freue mich sehr, dass hier heute so viele junge Leute sind bei so einem Wetter und dass ihr ein Wort Gottes hören wollt unter der Überschrift Terror, Horror, Error. Als ich so alt war wie die meisten hier, vor 30 Jahren, da war gerade Tschernobyl passiert und es gab noch die letzten RAF-Morde, das hat damals die Leute in Schach gehalten. Jetzt können sich hier manche noch nicht mehr an Fukushima erinnern, aber wir haben einen ganz anderen Terror und die Angst geht um in unserem Land. Und ich bin sehr gespannt, nachher auf der Heimfahrt Radio zu hören, was die drei Landtagswahlen ergeben heute, wegen dieser Angst in Deutschland. Flüchtlingskrise, Islamisierung, Dschihadistenrückkehrer in Deutschland. Und es wird immer doller. Und wir merken, unsere Gesellschaft ist irgendwie verängstigt und sehr viel fragiler geworden. Wie geht denn das weiter? Kann man jetzt noch Mut haben, Familie zu gründen, Kinder zu kriegen? Und könnte der Syrien-Konflikt nicht das Zeug liefern für einen Weltkrieg? Iran, Israel, die Russen, die Amis. Wie geht das weiter da unten? Ich habe jetzt in unserer Zeitung gelesen, schwere IS-Anschläge in Europa erwartet. Europol warnt vor groß angelegten Anschlägen durch Dschihadisten. Der IS habe neue gefechtsartige Möglichkeiten entwickelt, um in Einsatzteams groß angelegte Terroranschläge zu verüben. Europol wies darauf hin, dass die Anschläge im November von Paris nach dem Muster der Attentate von Mumbai in Indien im Jahr 2008 abliefen. Und damals war es genauso. Zugleich, zeitgleiches Zuschlagen, ohne Rücksicht auf zivile Opfer. Hauptsache, möglichst großen Terror. Knallhart, kaltblütig, eiskalt kalkuliert. Und die derzeitigen Terroristen, die haben auch kein Zielpublikum mehr, sondern die töten wahllos alles. Frauen, Kinder, alte, junge. Und genau das ist ihr Ziel, möglichst großen Schrecken verbreiten. Unsere Gesellschaft in den Grundfesten zu verunsichern. Die Atmosphäre der Angst. Wo wart ihr gerade, als Paris passiert war? Wir hatten ein Wochenende bei uns in Schoppen und am nächsten Morgen, samstags morgens, wurde unser Sohn zur Fahrschule abgeholt. Und der Fahrschullehrer, der war der Erste, der uns das erzählte. Und die Leute waren bestürzt und ich auch. Ich habe hier von Navid Kermani, das ist der Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, einen kurzen Ausschnitt, ein Zitat, der sagt, das gehört zur Propagandaberechnung des Islamischen Staates, dass er mit seinen Bildern eine immer höhere Stufe des Horrors zündet, um als Schrecken in unser Bewusstsein zu dringen. Und das wird nicht aufhören. Der IS wird den Horror so lange steigern, bis wir in unserem europäischen Alltag sehen, hören und fühlen, dass dieser Horror nicht von selbst aufhören wird. Paris wird nur der Anfang gewesen sein und Lyon nicht die erste oder letzte Enthauptung in Europa bleiben. Je länger wir warten, desto weniger Möglichkeiten bleiben uns. Anders gesagt, es ist schon viel zu spät. Soweit Navid Kermani. Und führt euch das mal vor Augen. Wir sind ja schon so abgebrüht. Im Namen des Islam werden in Afghanistan Frauen gesteinigt. In Pakistan ganze Schulklassen umgeballert. In Nigeria hunderte kleiner Mädchen entführt, vergewaltigt. Von Boko Haram versklavt. In Libyen werden Christen am Meeresstrand in orangen Overalls geköpft. Und das ist nicht mal 3 Flugstunden von uns weg. Dort im heutigen Irak und Syrien werden Christen gequält, geköpft, gekreuzigt. Seid ihr auch mit diesem Wahnsinn ein bisschen überfordert? Und jeder kann sich das auf seinem Smartphone fast in Echtzeit angucken. Totaler Wahnsinn. Und bis vor kurzem dachten wir, ja, das passierte irgendwo im Nahen Osten. Aber jetzt rückt das in unsere Innenstädte, kommt das in unsere Einkaufszentren, in unsere Zugabteile. Meiner Zagen, wo ich wohne, das Nachbarstädtchen heißt Attendorn. Habt ihr das neulich in der Presse gehört? In Attendorn gibt es eine ganz kleine Gemeinde und diese Geschwister, die wohnen nur 200 Meter weg von einer Flüchtlingsauffangstation und die machen einmal die Woche ein großes Abendessen für alle Flüchtlinge und laden sie ein zu einem Essen. Reden können sie nicht miteinander, die können kein Syrisch oder kein Arabisch oder kein Farsi, aber sie können kochen. Und dann gibt es dort für die vielen Besucher ein gutes Essen. Und ohne es zu merken, hatten sie da einen ganz besonderen Gast. Der wurde da vor wenigen Wochen verhaftet. Habt ihr das mitgekriegt in den Medien? In Attendorn war ein Dschihadist abgetaucht. Er hat sich im Internet präsentiert mit einem Haufen Waffen. Und dort wurde er gestellt. Das ist jetzt gerade 4 Wochen her. Mitten in Deutschland. In Attendorn. In meiner Nachbarschaft. Oder wollte einer von euch dieses Länderspiel gucken? In Hannover, was kurz vorher, eine halbe Stunde vorher abgesagt wurde. Unser Innenminister Thomas de Maizière, der sagte ja dann, und der Spruch ist ja schon sprichwörtlich, ein Teil der Antworten würde die Bevölkerung verunsichern, deshalb sage ich lieber nichts. Ein Teil der Antworten könnte uns verunsichern? Was weiß der? Puh, das ist so zaghaft, dass man schon wieder weiterdenkt. Das ist so ähnlich wie wenn Eltern sich zu Hause streiten und die Kinder fragen, Mama, Papa, was habt ihr? Das geht euch nichts an. Ein Teil der Antworten könnt ihr euch verunsichern. Wollt ihr euch scheiden lassen oder was? So ähnlich war der Effekt, als Thomas de Maizière das sagte. Jetzt hat ein 15-jähriges Teenie-Mädchen, auch in Hannover, einen Polizisten niedergestochen. Irre. Am Donnerstag wurde eine 16-jährige Konvertitin, die war eigentlich Europäerin und christlich geprägt, sie ist zum Islam übergetreten und sie wurde dabei ertappt, einen Anschlag auf eine jüdische Schule geplant zu haben. Ey, was geht hier ab? Meine Tochter wohnt seit letztem September in Köln. Und was war an Silvester da los? So eine plötzliche Zusammenrottung und 1000 grapschende Trickdiebe? Was war das? Immer wieder hört man davon, dass irgendwo versucht wird, im Baumarkt oder in der Apotheke an Sprengstoff zu kommen oder ans Zubehör. Jeder Terrorist kann sich in Baumärkten, in Drogerien und Apotheken mit Bombenmaterial legal eindecken, warnt Professor Wolfgang Spürer von der TU in Cottbus. Und ich habe gehört, so eine Verunsicherung, wie es gerade jetzt ist und was auch wahrscheinlich heute Abend politisch sich auswirken wird, so eine Verunsicherung können sich die Leute nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten. Nicht mal am 11. September 2001. Das war irgendwie noch weit weg. Es war zwar gigantisch, aber jetzt dringt es ein in unsere Lebensbezüge, in unser Lebensgefühl. Als die Israelis begonnen haben, den Gazastreifen zu bombardieren 2011, da sagten die Terroristen da unten, ihr habt das Tor zur Hölle aufgestoßen. So ähnlich kommt es einem zurzeit vor, als hätte jemand die Tür zur Hölle aufgestoßen. Genau das Gefühl habe ich die letzten Monate. Was geht hier ab? Allein in Israel, und wir hören das kaum in unseren Medien, in den letzten 6 Monaten 300 terroristische Angriffe. 300 im halben Jahr. Als ob da irgendjemand ein ganz furchtbares Drehbuch schriebe. Da ist buchstäblich der Teufel los. Und als Hollande nach den Attentaten von Paris vor die Kameras trat, da sagte er, wir sind im Krieg. Stimmt das? Ein Freund von uns, Marc Friedrich aus Paderborn, hat dazu ein kleines Heft geschrieben. Habt ihr das schon gesehen? Sind wir im Krieg? Das ist eine sehr gute Broschüre, um dieses Lebensgefühl, was gerade viele verängstigt, aufzugreifen und aufs Evangelium zu sprechen zu kommen. Schaut euch das mal an. Dieses Heft liegt am Büchertisch zu Hunderten oder Tausenden. Deckt euch damit ein, das ist ganz günstig. Und gebt das weiter an der Tankstelle, in der Uni, in der Schule. Gebt das bitte weiter. Es ist gerade ein Zeitfenster, wo die Leute vielleicht ein bisschen aufgerüttelter sind und darüber nachdenken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch damit bestückt und die verbreitet. Sind wir im Krieg? Als Jesus vor den Gefahren der Endzeit warnte, da sagte er, etwas, was die allergrößte Gefahr darstellen wird. Er sagte, passt auf, dass man euch nicht erschießt und in die Luft sprengt. Matthäus 24. Steht das da? Nee. Nein, er sagte, passt auf, dass ihr nicht erfriert, überhitzt oder ertrinkt durch die Klimakatastrophe. Nein, das sagt er auch nicht. Passt auf, dass ihr nicht fehlinvestiert und bankrott geht wegen der Eurokrise. Nein, das sagt er auch nicht. Obwohl alle diese Themen in seiner Endzeitrede vorkommen. Er sagte, es wird in der letzten Zeit zu Terror und Krieg kommen, zu Naturkatastrophen, beim brausenden Meer. Er hat von Teuerung gesprochen. Aber das ist nicht die größte Gefahr, sondern was der Herr mehrfach betont in seinen Endzeitreden ist, viermal, passt auf, dass euch niemand verführt. Das ist die größte Gefahr. Passt auf, dass euch keiner verführt. Passt auf, dass man euch nicht in die Irre leitet und ihr es nicht mal mitkriegt. Passt auf. Verführung, das heißt, inneren Schaden nehmen und es vielleicht gar nicht merken. Ein Bekannter von mir hat beim Frühstück morgens mal so richtig fest auf die Tischplatte gehauen. Seine Kinder sind zusammengefahren, seine Frau hat aufgeschrien, was ist los? Und dann sagte der Bekannte, pass mal auf, ich mach das jetzt nochmal. Und niemand mehr war erschrocken. Papa, was soll das? Genauso hat es der Herr Jesus gesagt. Er sagt, seht zu, erschreckt nicht. Habe ich es euch nicht vorher gesagt? Genauso hat es eben auch der Chor gesungen. Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Habe ich es euch nicht alles vorher gesagt, dass es so kommen wird? Wir haben sozusagen einen Schrecken auf Ansage. Diese ganzen Terrorattentate, ja, es muss so kommen. Das sind Anfänge der Wehen. Passt auf. Schaut genau hin. In Matthäus 24, Vers 6. Und ich freue mich, wenn es jetzt raschelt, wenn ihr mitlest. Matthäus 24. Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Das muss alles geschehen. Das ist noch nicht das Ende. Oder im Lukas, im Parallelbericht, in Lukas 21 heißt es, wenn ihr von Kriegen und Empörungen hören werdet oder Rebellionen, von Revolten, von arabischem Frühling und von Ukraine-Krise, erschreckt nicht. Das muss alles vorher geschehen. Das Ende ist noch nicht da. Erschrecket nicht. Das ist praktisch genau das Wort, lasst euch nicht terrorisieren. Das heißt ja Schrecken. Lasst euch nicht in Angst und Schrecken versetzen. Dazu habt ihr keinen Grund. Eigentlich war das Lied schon eine komplette Predigt, ne? Wir hören so viele Schreckensmeldungen, aber Jesus sagt, euer Herz muss sich nicht erschrecken. Ich habe euch das doch angekündigt. Jetzt habe ich mich gefragt, hat der Herr Jesus den Islam schon angekündigt in der Bibel? Steht da irgendwas? Oder hatte unser Herr das gar nicht auf dem Radar, dass irgendwann Mohammed kommen würde? Muslime behaupten ja, oder manche, dass der Tröster, den der Jesus ankündigt in Johannes 14 oder in Johannes 16, dass das Mohammed sei. Er sei der Trost. Die Leute, die das behaupten, die können nicht ganz bei Trost sein. Aber hat unser Herr etwas angekündigt, dass sowas kommt? Wir lesen schon auf den ersten Blättern der Bibel, als Ismael geboren wird, er wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand seiner Brüder gegen ihn. Und es ist so, wild und trotzig sind die Nachkommen Ismaels. Oder ich las jetzt noch im Buch Hesekiel, Hesekiel 25, und da habe ich schon gestutzt, Hesekiel 25, Vers 15, über die Philister. Sie haben mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt unter Verachtung ihres Lebens zur Zerstörung ewiger Feindschaft. Die Philister, sozusagen die Vorläufer der Palästinenser, sie haben mit Rachsucht gehandelt, Rache geübt unter Verachtung ihres Lebens. Das ist denen gerade egal, wenn sie dabei selber in die Luft gehen. Bei diesen über 300 Attentaten im letzten halben Jahr in Israel kamen 180 Palästinenser ums Leben, aber nur 30 Juden, weil sie ohne Rücksicht losgehen mit Messern auf Bewaffnete und so weiter. Hat der Herr nicht angekündigt, dass wenn wir ihn als Friedefürst ablehnen, was dann kommen wird, dass man sich dann den Dieb und den Räuber einhandelt? Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Mohammed zum Schwert gegriffen hat und sein Schwert so sehr liebte, dass er ihm sogar einen Namen gab. Dhul Farqa hieß das Schwert und das seht ihr heute noch in der Fahne Saudi-Arabiens. Der Jesus hat nie zur Gewalt aufgerufen. Stattdessen hat er unter Gewalt gelitten und wurde gewaltsam gefoltert, zu Tode gebracht. Der Jesus hat nie irgendjemanden verfolgt, nie. Im Gegenteil, er wurde verfolgt. Der Jesus hat nie jemanden getötet, er wurde getötet. Und als man mal eine Ehebrecherin ertappte und zu Jesus schleifte, da schenkt er dieser Frau Vergebung und einen Neustart. Als man Mohammed mal eine Ehebrecherin brachte, da rief er ihrem Ehemann, behandle sie gut, wenn sie geboren hat, dann bring sie zu mir. Der Mann tat so und dann sprach Allahs Gesandter das Urteil über sie. Man fesselte sie mit ihren eigenen Kleidern, er gab den Befehl und man steinigte sie zu Tod. Mohammed war an mehr als 20 Raubüberfällen selbst beteiligt. Und er erteilte zahlreiche Mordaufträge gegen seine Gegner. Professor Heinz Kuhlmann sagt, Mohammed ließ selber mehr als 800 Juden köpfen. Damit haben wir es zu tun. Das ist die Wurzel. Der Islam wählte von Anfang an nicht den missionarischen Weg zur Expansion, sondern den militärischen. Der türkische Schriftsteller Zafer Senocak sagt, auch wenn es die meisten Muslime nicht wahrhaben wollen, der Terror kommt aus dem Herzen des Islam. Er kommt direkt aus dem Koran. Man könnte sagen, Christus, das ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber der Antichristus, der ist ein Irrweg, die Lüge und das Lünchen. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Und schau dir das Gegenteil an, Lüge, Abirrungen und Lünchen. Habt ihr auch in eurer Stadt schon Salafisten gesehen, den Koran weitergeben und verschenken? Habt ihr auch einen gekriegt? Auf ihren Werbeplakaten steht ganz groß, lies mit Ausrufezeichen. Vielleicht muss man es Englisch lesen. Lies. Lasst euch nicht verführen. Die Bibel lehrt, dass mehr und mehr der Geist des Antichrists emporkommen wird. Und sein Ziel ist, anstelle von Christus die Macht zu bekommen, indem er ein politisches, ein militärisches, ein religiöses Reich aufbaut. Der Versuch wird gerade dort im Kalifat gemacht. Und es ist schon erschreckend, dass der Islam in den meisten seiner Basislehren genau das Christentum angreift. Gott hat keinen Sohn. Jesus, er ist ein Prophet, aber er ist nicht Gottes Sohn. Er ist nicht der menschgewordene Gott. Das Kreuz ist ihnen eine Torheit. Der Koran sagt, einer, der ihm ähnlich war, ist dort gestorben, aber nicht er. Und nirgendwo finden wir so einen ausgeprägten Hass auf Israel, einen solchen Antisemitismus. Horror durch den Terror in unserer Zeit. Und die Bibel sagt sehr wohl, dass wir davon ausgehen müssen. Im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2, Vers 22, dort steht: Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Genau das macht der Islam. Er leugnet Vater und Sohn. Und christliche Theologen, Kirchenfunktionäre gehen heute dahin und sagen, Allah ist doch derselbe Gott, wie wir ihn auch meinen. So eine Lüge. Wer den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist. Im 2. Johannesbrief heißt es, 2. Johannes 1, Vers 7. Es sind viele Verführer in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Lasst euch nicht verführen. Ich habe manchmal die Sorge, in unserer abgefahrenen westlichen Welt, wenn man heute fragen würde, wen wollt ihr losbekommen? Barabbas oder Jesus? Die Leute würden heute Mohammed rufen. Den Dieb und den Räuber. Genau wie damals. Nach den Berichterstattungen von Paris habe ich gelesen, dass in der Mordnacht ein Paketzusteller, Ludovic Bumbas, seine eigene Haut nicht gerettet und geschont hat, sondern als die Attentäter durch die Innenstadt liefen und in Cafés einfach wahllos Leute niedermetzelten, da warf er sich in die Salven aus den Kalaschnikows. Er warf sich in einem Pariser Café genau dazwischen, als eine Frau erschossen werden sollte. Und er hat ihr damit das Leben gerettet. Sie wurden nur leicht verletzt, aber er hat sein Leben eingebüßt. Es muss sich jemand finden, der den Tod nicht fürchtet. Und der sein Leben riskiert und damit diesem Horror die Stirn bieten kann. Das erinnert mich an Jesus. Ich denke daran, wie er in seiner Nacht, in seiner letzten Nacht vor der Verhaftung mit seinen Jüngern diesen Bach überquert und wie sie da im Dunkeln in den Garten Gethsemane gehen und seine Jünger begleiten ihn, ahnen noch gar nicht, was kommt. Alle stapfen so durch den Kidron. Und wenig später kommt dieses Verhaftungskommando. Mit Waffen, mit Fackeln und dann durchkämmt diese Polizeistaffel den ganzen Park. Aber dann kommt Jesus raus. Und er lässt seine Jünger im Dickicht. Und er sagt, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Und die Jünger verschwinden wirklich. Alle lassen Jesus im Stich. Und genau das will er. Er will, dass sie entkommen. Man kann sagen, Jesus hat seine Schäfchen ins Trockene gebracht. Wir gebrauchen dieses Sprichwort heute ja anders, ne? Ja, der hat seine Schäfchen ins Trockene gebracht. Aber Jesus hat das buchstäblich gemacht. Er, der Hirte, er hat seine Schafe in Sicherheit gebracht Und er hat sich den Wölfen ausgeliefert. Das hat er getan für dich und für mich. Er ließ sich festnehmen, damit wir freikommen. Er wurde geschunden und gestraft und ich verschont. Er bürgt und er bezahlt. Und es ist das genaue Gegenstück zu Mohammed. Mich hat ziemlich berührt, als ich Folgendes las: Da hat jemand bei Facebook einen Brief veröffentlicht an IS-Terroristen, und zwar ein Antoine Leris, ein Franzose. Und er verlor in dieser Terrornacht seine geliebte Frau mit 35 Jahren. Und er schreibt dort im Internet einen sehr emotionalen Brief: Am Freitagabend habt ihr mir das Leben eines außergewöhnlichen Menschen geraubt. Die Liebe meines Lebens, die Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Wenn dieser Gott, für den ihr so blind mordet, euch nach seinem Ebenbild erschaffen hat, dann hat jede Kugel im Leib meiner Frau auch sein Herz durchbohrt. Ich finde es klasse, dass jemand trotz dieser Verlusterfahrung in dieser Trauer nicht hasst, sondern sagt, das hat Gott wehgetan. Das andere ist ein Zerrbild, eine Lüge, eine Verführung, ein Terror-Horror-Error. Aber ich dachte, was hat das jetzt hier mit euch in Bielefeld zu tun? Stellt euch mal vor, die Ordner passen jetzt gerade nicht so auf und hier kommen jetzt so 8 Mann reingestürmt mit Kalaschnikows, hier in die Halle. So etwa sah es im Bataclan aus, viel mehr Leute waren das nicht. Stell dir das mal vor. Oder stell dir vor, hier beim U-Bahn-Bau in Bielefeld hat man Mist gemacht oder beim Kanallegen und hier die Außenwand ist unterspült und jetzt stürzt da oben die Stahlkonstruktion zusammen. 3-4 Träger knacken jetzt zusammen und hier sind mal eben, ja, der Block ist tot. Stellt euch das mal vor. Diese beiden Beispiele sind gar nicht weit hergeholt. Schlagt mal eure Bibel auf, wir finden genau diese Geschichten in der Bibel, in Lukas 13. Lukas 13, zu selbiger Zeit waren einige gegenwärtig, die ihm, dem Herrn Jesus, von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Jetzt muss man so eine kleine Spurensuche machen. Also der Jesus wird hier offensichtlich mitten in einer Predigt unterbrochen. Habt ihr schon gehört? Was für ein Terror, eine Schreckensmeldung. Es ist gerade erst passiert. Pilatus, der römische Statthalter, der hat ein ganz brutales Verbrechen begangen. Bei einem Tumult im Tempel kam es zum Massaker. Rigoros. Er hat den heiligen Ort nicht gescheut. Er hat im Vorhof Leute abgeschlachtet. Und wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Da floss noch das Tierblut und zugleich lief da die Blutlache von den Menschen rein. Das hat sich miteinander vermischt. Die Augenzeugen schildern das hier noch. Vielleicht dachte Pilatus, das sind irgendwelche Undercover-Terroristen, Zeloten aus Galiläa, die gegen die verhassten Römer immer wieder in Aufstand probten. Und damals war es so, bei den Römern, die Zeloten, die lösten so ähnliche Reflexe aus wie bei uns heute Dschihadisten bei der Polizei. Da war man nicht zimperlich. Und Galiläer, die galten als ganz besonders hitzige Leute. So ähnlich wie Petrus auch so ganz schnell dabei war, das Messer zu ziehen. Sehr leicht entflammbare Charaktere. Und da hat Rom nie lange gefackelt. Wenn Zeloten irgendwo in Aufstand probten, das wurde sofort niedergemacht. Und vielleicht war das damals so im Tempel, dass es eine kleine Revolte gab. Und obwohl da Leute gerade beim Opfern waren, bei ihren heiligsten Handlungen, hat Pilatus die einfach niedergestreckt. Und die Rädelsführer wahrscheinlich abgefischt, verhaftet und mitgenommen. Eingelocht, um ihnen den Prozess zu machen. Vielleicht war das Ganze geschickt getarnt, dass die Leute, die dann in den Tempel zum Opfern kamen, ihre Messer dabei hatten. Ja, die sind nur zum Opfern, aber in Wirklichkeit haben sie schon die Revolte geplant. Vielleicht war es auch so, dass sie im Tempel ihre letzte Zuflucht suchten, so wie damals der Adonja oder Joab. Weil wer im Tempel sich am Altar festhielt, der bekam dann vielleicht Kirchenasyl. Vielleicht, und das finde ich besonders spannend, vielleicht wurden bei der Aktion genau die Leute verhaftet, die später rechts und links von Jesus hängen. Und vielleicht war einer von den Beteiligten hier Barabbas, den Römern ins Netz gegangen. Wir wissen das nicht. Aber es ist spannend, oder? Da waren einige dabei, die das miterlebt haben und die das Jesus berichten. Und was für eine Tragödie in diesem einen kleinen Teilsatz. Und jetzt nimmt Jesus Stellung zu Terror, Horror und Error. Was hält Jesus jetzt für eine Predigt? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder, und jetzt nennt Jesus ein anderes Beispiel, was er selber mitbekommen hat, jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und alle erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab! Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, hau ihn danach ab. Krass. Das ist jetzt das Referat von unserem Herrn Jesus zum Thema Terror, Horror und Error. Stell euch mal vor, da kommen so Überbringer mit dieser Schreckensnachricht zu Jesus angehechelt, noch ganz außer Atem. Hast du gehört? Pilatus hat da Leute umgebracht. Und irgendwie zwischen den Zeilen kommt so die Frage mit durch: Warum lässt Gott das zu? Wie kann das sein? Wieso kann sowas wie Paris passieren? Wie Utøya, dieser André Breivik? Wie kann sowas passieren? Und sie möchten wissen, wer die Schuldigen sind. Das war damals Tagesgespräch. Aber der Herr weiß genau, warum ihm diese Frage gestellt wird. Warum ihm diese Meldung gebracht wird. Er durchschaut das. Und er fragt so: Meint ihr, die Betroffenen waren größere Sünder als ihr? Meint ihr, die hatten Dreck am Stecken? So ähnlich wie Kain, als er damals sein Opfer brachte und Gott konnte es nicht annehmen? Meint ihr, deshalb sind die vielleicht umgebracht worden von Pilatus? Oder meint ihr, die Leute, die da unter diesem Gebäude, unter diesem Turm verschüttet wurden, meint ihr, die waren größere Sünder als ihr? Guck mal, merkt ihr was? Die Leute erzählen dieses eine Beispiel von dem Tempelmassaker. Einmal von diesem Tempel. Und Jesus erzählt dann noch diese Geschichte von dem Teich Siloa und dem Turm. In der einen Geschichte, da geht es um menschliche Grausamkeit. Aber in der anderen Geschichte geht es um irgendein zufälliges Unglück. Hier um Terror und da um eine technische Tücke. Ne? Da geht es um diesen Überfall und da um einen Unfall. Einmal traf es die Galiläer und das andere Mal die Judäer. Und was ist die Botschaft darin? Man nimmt an, dass damals Pilatus, der Jerusalem groß umbauen ließ, auch zusammen mit Herodes, dass man eine Wasserleitung quer durch Jerusalem baute, ein Aquädukt, und am Teich Siloa wurde Wasser gefasst und dann wurde eine Wasserleitung gegraben und wahrscheinlich bei diesen Schachtarbeiten kam dieser Turm ins Rutschen und stürzte dann da in den Bereich von dem Teich Siloa. Und vielleicht dachten sich die Juden, tja, selber schuld, wenn man für diese verhassten Römer als Tagelöhner arbeitet und dabei verschüttet wird. Das haben sie verdient, selber schuld. Aber das sagt Jesus nicht. Er sagt, meint ihr, die waren größere Sünder als ihr? Genau diese Aufreger von damals, die benutzt Jesus als Aufhänger. Deshalb nochmal den Tipp, ihr könnt auch das als Aufhänger benutzen, um mit Menschen über Jesus zu reden. Macht das, verschlaft das nicht. Diesen Aufhänger nimmt Jesus als Anknüpfungspunkt und dann formuliert er seine Botschaft. Meint ihr, die Galiläer waren größere Sünder oder meint ihr, diese Judäer waren größere Sünder? Nein. Deshalb mussten die nicht so grässlich sterben, sondern der Jesus macht das irgendwie ganz merkwürdig. Er dreht das Ding um. Er fragt, meint ihr, ihr werdet was Besseres? Er fragt nicht nach der Ursache des Unglücks. Er fragt nicht, war Pilatus schuld, waren die Zeloten schuld, war die Tempelwache schuld? Er fragt auch nicht bei dem anderen Unglück, war das der Statiker, war das der Bauherr, waren das die Arbeiter? Sondern er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, eigenartig. Wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr alle in ähnlicher Weise umkommen. Wisst ihr, wir alle, wir sitzen hier so bequem auf schönen bunten Stühlen, es ist hier klimatisiert, wir haben unsere Bibel in der Hand und wir hören uns das an, Thema Terror, und vielleicht kennen wir die ganzen Bilder dazu und die YouTube-Schnipsel. Wir sind bequeme Zuschauer der Katastrophen dieser Welt. Reißt dich das noch vom Hocker, wenn Jesus hier sagt, wenn du nicht umkehrst, du wirst genauso umkommen. Wenn sich bei dir nichts ändert, dir steht das Ähnliche bevor. Das war übrigens das allererste, was Jesus eindringlich sagte. Seine erste Botschaft, als er in die Öffentlichkeit trat, war, tut Buße, ändert euch, nicht so weiter. Du musst Buße tun. Dafür bin ich heute hier in Bielefeld. Ich will euch nicht eine Stunde lang irgendwie eine nette Geschichte erzählen, sondern ich hoffe, dass durch Gottes Gnade hier der eine oder andere merkt, das hat was mit mir zu tun. Bei mir muss ich was ändern. Nicht irgendwie eine Empörung gegen Islam oder ein Aufreger wegen Terroristen, sondern das hat was mit mir zu tun. Ja, das ist das Allererste, das Allerwichtigste, das Allerentscheidende. Tu Buße. Du, das kannst du machen. Das sollst du tun. Du musst jetzt deinen eigenen Zustand erstmal feststellen. Guck mal in den Spiegel. Erkenn mal deine eigene Schuld und auch deine Abgezocktheit, deine Abgebrühtheit. Mir ist es aufgefallen, wir finden in der Bibel einige Male Personen, die von sich sagen, ja, ja, ich bin schuldig. Ich habe gesündigt, sagte zum Beispiel der Pharao, als er Abraham die Frau ausgespannt hatte. Oder Bileam sagt, oh, ich habe gesündigt. Oder Achan, der gestohlen hatte und das im Zelt vergrub, ja, ich habe gesündigt. Saul, als er geopfert hatte, ja, ich habe gesündigt. Judas Iskariot, ah, ich habe gesündigt, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Aber bei keinem von denen war es echte Buße. Sondern oft war es die letzte Konfrontation, unausweichlich. Aber bei zwei Leuten in der Bibel finden wir, dass jemand sagt, ich habe gesündigt und das auch so meint. Einmal im Alten Testament, David, ich habe gesündigt, Herr, vor dir allein. Psalm 32 und Psalm 51, könnt ihr es nachlesen. David hat es genau so empfunden. Und im Neuen Testament, der verlorene Sohn. Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Und bei diesen beiden Beispielen sehen wir, was echte Buße ist. Nämlich, dass wir eine innere Betroffenheit kennen, eine Zerknirschung über unserer Schuld. Diesen Donnerstag noch saßen wir abends zusammen mit einem Familienvater aus unserer Gegend, der ein massives Alkoholproblem hat, schon seit Jahren. Und wir Brüder versuchen, ihn davon zu überzeugen. Und er findet Ausflüchte, Erklärungen. Aber Buße? Nicht feststellbar. Hast du schon mal Buße getan? Du bist vielleicht kein Alkoholiker. Aber was sind deine Baustellen, wo Jesus dir sagt, tu Buße, stell das ab, Schluss damit, Umkehr. Stell dich in Gottes Licht. Es ist so leicht, sich aufzuregen über Pressemeldungen, über Berichte, über Terrorismus, über das Zugunglück in Bayern und über dies und das. Aber warst du schon mal empört über dich selber? Hast du schon mal den Kopf geschüttelt über deinem eigenen Versagen? Darüber, dass du eigentlich nie Buße getan hast? Kennst du das überhaupt? Buße tun? Hast du schon mal echt Buße getan oder vielleicht einen Fehler bedauert? Hat dir deine Schuld jemals so einen Kummer gemacht, dass du nachts nicht schlafen konntest? Kennst du das? Dass dein Gewissen irgendwie klingelt? Hast du jemals es geschafft, mit einer schlechten Gewohnheit wirklich zu brechen? Buße tun. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 heißt es, so tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden abgewaschen werden. Genau das sagt auch Jesus hier in dieser Geschichte, als er über Terror und Horror redet. Du musst Buße tun. Tut Buße, tut nun Buße. Warum provoziert Jesus hier so? Er greift nicht die Empörung und nicht diese Sensation auf, gar nicht. Sondern er dreht den Spieß um auf die Zuhörer und sagt, jetzt ist nicht die Zeit, irgendwie politisch zu werden oder philosophisch, sondern hier wird Jesus ganz persönlich. Er wird nicht politisch, sondern ganz persönlich. Was hat mir das zu sagen? Wie oft lese und höre ich von Mord und Totschlag, von Massakern und Tragödien. Aber wann redest du mal mit Gott über deinen eigenen Tod? Wer wird hier der Nächste sein in dieser Halle, der stirbt? Wer wird sein? Einer von uns ist es, der Nächste. Denkst du darüber nach, über dein Ende? Statt Schaulust und Sensationsgier, ey, sorge dich mal um deine Seele. Übrigens, der Pilatus hier, der hatte nur noch 4 Jahre. Das weiß man aus den Chroniken. Und dann lief seine Zeit ab. Der Herr sagt dann dieses Gleichnis hier. Wie oft habe ich gegraben und gedüngt und Frucht gesucht? 3 Jahre bin ich jetzt hier beim Volk. 3 Jahre! Und was hat der Herr in dich schon investiert? Wie lange bist du schon in der Jugend? Wie lange gehst du schon mit zur Gemeinde und zur Kirche? Was hat er in dich schon investiert? Gott ist geduldig und wir bleiben ihm so vieles schuldig. Und dann sagt Jesus hier, 2 Sachen sollen noch geschehen. Ich will um ihn graben und ich will Dünger legen. Merkt ihr was? Gott versucht irgendwie dein Leben auf eine fruchtbare Schiene zu setzen. Aber was muss er dazu tun? Entweder graben oder düngen. Entweder Schmerzliches oder auch Wohltuendes. Je nachdem. Was brauchst du gerade jetzt? Härte oder Güte? Dünger oder den Spaten? Unser barmherziger Samariter weiß, was wir jetzt gerade brauchen. Ob lindernes Öl oder brennenden Wein in die Wunde? Düngen und graben. Wann wirst du endlich dahinter kommen, dass dein Leben eigentlich eine Bestimmung hat? Dass Gott dich nicht einfach so in die Welt gesetzt hat, sondern du sollst für ihn Frucht bringen. Tust du das? Oder bist du von der Sünde so schachmatt gehalten, dass da gar nichts kommt? Dann tu Buße, wenn ihr nicht Buße tut. Warum macht ihr das Land unnütz? Warum hockt ihr hier? Ich habe zum Schluss noch was mitgebracht. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ja, ne? Ich will was sagen zu diesem Schluss hier in Lukas 13. Schaut euch mal das Ende dieses Kapitels an. Da sagt Jesus: Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken und deren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Und seht, was jetzt passiert. Euer Haus wird euch überlassen werden. Und im Parallelbericht in Matthäus lesen wir, was passieren wird, dass die Feinde kommen werden, einen Wall aufschütten werden gegen Jerusalem und dass seine Zuhörer genau beides erdulden werden, nämlich sie werden von den Römern massakriert und sie werden unter den zusammenstürzenden Mauern verschüttet. Nicht ein Stein bleibt auf dem anderen dort in Jerusalem. Es hat sich buchstäblich so erfüllt. Wenn ihr nicht Buße tut, ihr werdet genauso umkommen wie die Leute im Tempel oder wie die Leute am Teich Siloah. Es hat sich buchstäblich erfüllt. Aber noch steht Jesus da und ruft: Ich möchte euch gerne zu mir einladen. Kommt unter meinen Schutz, unter meine Fittiche, unter meinen Schirm. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, 3 Jahre lang, wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Und in Matthäus heißt es dann weiter: Aber wo irgend das Aas ist, da werden sich die Geier versammeln. Merkt ihr was? Die Henne versucht, ihre Küken unter ihre Flügel zu versammeln. Aber wenn die Küken das nicht wollen, dann warten die Geier und die versammeln sich um die Küken. Merkt ihr was? Da korrespondiert was. Es gibt 2 Sammlungen, 2 Sammlungsbewegungen, 2 Versammlungen. Die unter Jesus oder die, die ihn ablehnen, unter den Geiern. Und wenn ich auf den lockenden Ruf von Jesus hört, wer seine bergende Liebe nicht will, der wird von anderen Mächten angetastet und verloren gehen. Rette dich zu Jesus oder was bleibt dir übrig? Und dazu habe ich was mitgebracht. Noch 4 kurze Punkte zum Schluss, die ihr euch hoffentlich merken könnt. Merkst du eigentlich, wie lieb Jesus dich hat? Er erzählt ja von einer Henne, die sich um ihre Küken kümmert. Er ist der Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Merkst du eigentlich, was dieses Bild mit der Henne bedeutet? Wie er sich um diese kleinen, schutzlosen, flauschigen Federbällchen da kümmert? Die Henne, die führt ihre Küken. Und wenn Gefahr in Verzug ist, führt sie irgendwie unters Buschwerk oder in Sicherheit. Und wenn da nichts ist, dann wird die Henne selber zum Schutz und zum Schirm. Sie selber stürzt sich über die Küken, um sie zu retten. Und sogar Hunde und Katze werden dann den Küken nicht mehr gefährlich. Wie die Henne ihre Küken umhegt, so will Jesus dich bergen, bei sich, unter seinem Schirm. Er will dich retten, er will dich schützen, auch in den Gefahren unserer Zeit. Aber merkt ihr das hier? Wie oft habe ich das gewollt? Wie oft habe ich euch eingeladen? Aber ihr habt nicht gewollt. Wie ist denn bei dir die Reaktion, wenn du das hörst? Komm zu Jesus, tu Buße, birg dich bei ihm. Wie oft hast du das schon gehört? Denk dran, er hat dich so lieb, dass er sagt: Ich bin diese Henne. Ich finde es sehr ergreifend, im Alten Testament vergleicht Gott sich immer mit dem Adler. Wie der Adler sein Nest aufstört und seine Jungen hebt und trägt. Wie der Adler. Wir finden im Alten Testament kein Huhn. Nur im Neuen Testament. Da ist nämlich Gott niedrig geworden, auf unser Niveau. So, dass er bei uns sein kann, dass wir ihn berühren können. Verstehst du seine Liebe? Aber es geht weiter. Zweiter Punkt. Verstehst du, dass diese Sache hier dringend ist? Das erste war, verstehst du seine Liebe? Er ist diese Henne, die sich hergibt, um uns zu schützen. Aber verstehst du auch, dass es dringend ist? Verstehst du die Dringlichkeit? Der Jesus sagt, ihr habt den Tag eurer Heimsuchung nicht erkannt. Ihr habt nicht gemerkt, was die Stunde geschlagen hat. Hey, wisst ihr, dass wir kurz vor Mitternacht im christlichen Abendland leben? Der Wind wird härter. Heute ist der Tag des Heils. Heute. Merkst du, dass das dringend ist? Jesus sagt hier, warum habt ihr den Tag eurer Heimsuchung nicht erkannt? Es ist nur ein Zeitfenster. Und deshalb wird Jesus so eindringlich, weil es so dringend ist. Er wirbt und wirbt und wirbt, bevor er stirbt. Das ist kurz vor seinem Tod, dass er das hier sagt. Übermorgen wird er zum Passa gehen und dann wird er das Opferlamm werden. Und schau, wie er dort hängt, am Kreuz, angenagelt, wie mit ausgebreiteten Flügeln. Kommt her zu mir. Merkst du, dass es dringend ist? Hier in der Geschichte heißt es, gib ihm noch Zeit. Gib ihm noch Zeit. Aber dann, wenn er nicht Frucht bringt, hau ihn ab. Es gibt einen zu spät. Der dritte Punkt. Erkennst du deine Verantwortung dabei? Jesus hat dich lieb. Die Sache ist irgendwie dringend. Aber jetzt bist du dran. Erkennst du deine Verantwortung? Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken? Aber ihr habt nicht gewollt. Geht das? Ey, was passiert, wenn mein Wille und Gottes Wille nicht übereinstimmen? Gott ist doch allmächtig und souverän. Aber dann steht hier sowas, ihr habt nicht gewollt. Ich habe euch so oft versammeln wollen. Da knallt der Wille Jesu gegen unseren Willen. Das ist ein Problem. Sein liebevolles Wollen scheitert an unserem Widerstand. Beachte, viele sagen, ich kann nicht glauben wegen meinem Verstand. Ich sage, es ist dein Widerstand. Es ist der Wille. Wie oft lesen wir das in der Offenbarung? Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Oder in Offenbarung 2, Vers 21, Offenbarung 2, Vers 21, ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Das betrifft, glaube ich, hier auch viele. Ich will nicht Buße tun von meiner Hurerei. Ich will nicht Buße tun von meiner Internetpornografie. Wie oft gab ich dir Zeit? Erkenne deine Verantwortung. Ich will nicht Buße tun. Das ist hart. Du kannst dich für oder gegen entscheiden und dazwischen geht nichts. Unser Wille kann sich ihm verschließen. Dein Herz kann sich ihm versperren. Das geht. Deshalb steht ja auch da, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Er rennt die Tür nicht ein, sondern er klopft. Und als vierter Punkt, erkennst du die Konsequenz? Erkennst du die Konsequenzen? Ey, wenn Gott seine schützende Hand zurückzieht, wenn dieser Schutzschirm nicht mehr da ist, dann ist buchstäblich der Teufel los. Dann sind wir preisgegeben. Wer nicht zur Henne flüchtet, dem bleibt nur der Habicht und der Geier. Er sagt hier den Leuten in Judäa: Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Was bleibt euch jetzt noch? Es werden Feinde kommen und über euch herfallen. Was droht unserer Gesellschaft? Wie geht's weiter hier im Westen? Wie wird's weitergehen? In Lukas 19, Vers 41 sagt der Herr: Als er sich der Stadt näherte, weinte er über sie und sprach: Wenn du doch erkannt hättest, an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Aber es ist vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten, dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Es ist dringend. Merkst du seine Liebe? Merkst du die Dringlichkeit? Merkst du deine Verantwortung dabei und die Konsequenzen? Ich glaube, dass die Sonne der Gnade Gottes allmählich untergeht über dem christlichen Abendland. Und mein Wunsch ist, dass du nach Hause findest, bevor es ganz dunkel ist. Die Schatten werden schon länger. Uns bläst schon ein kälterer Wind um die Ohren, den Christen in Deutschland. Lasst uns doch die Minuten vor Einbruch der Dunkelheit nutzen, um den Weg nach Hause zu finden. Und wie schön wäre das, wenn du, der du vielleicht noch unentschlossen bist oder noch nie Buße getan hast, wenn du dich heute mal traust in den Fitnessraum. Da gehört Mut zu. Nicht in die Muckibude, aber hier in den Fitnessraum oder in den Seelsorgeraum. Wenn ihr nicht Buße tut, hier stehen Jugendleiter für euch bereit und möchten gerne ins Gespräch kommen. Heute ist der Tag des Heils. Amen. Ich stehe auch gerne für Fragen bereit. Ja. Machst du weiter?